Willkommen bei Sternwege. Ich bin Hannes und hier bist du nicht allein. Wir sprechen über Trauer, Verlust und Hoffnung. Themen, die tief berühren können. Wenn du merkst, dass es dir schwerfällt, hör dir diese Folge vielleicht mit einem lieben Menschen zusammen an. Denn gemeinsam ist man stärker.
Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sternwege. Dein Podcast über Sternkinder, für Sternkind-Eltern, Sternkind-Geschwister, Betroffene, Mitfühlende, Interessierte, whatever you wanna call it. Wir haben uns hier mal wieder an einem Montag versammelt, um wieder über die wichtigen Dinge zu reden. Und wenn es nicht gerade um Sternkinder oder Sternkindeltern und Co. geht, geht es auch gerne mal um mentale Gesundheit und oder Achtsamkeit. Und weil das ja immer so langweilig ist, wenn ich euch hier im Monolog zuschwallern würde, bin ich auch mal wieder nicht alleine. Und zwar habe ich mir jemanden gesucht, der sich, zumindest laut dem, was ich bisher weiß, ich lerne die Leute auch mal ein bisschen kennen, wenn wir hier reden, sehr gut mit dem Thema Trauer auskennt. Hallo, lieber Andrea.
Hallo, lieber Hannes.
Ja, wir haben uns zufällig, wie ich das Projekt gestartet habe, so auf Instagram getroffen, ne?
Genau.
Das ist ja bei mir so das, die Plattform der Wahl, um zu netzwerken, weil es bei mir auch die Plattform ist, die ich am meisten fühle, beziehungsweise auf der ich mich am wohlsten fühle. Und was ich zu Anfang gemacht habe, ich habe natürlich mir erstmal ein Netzwerk aufgebaut, habe mir verschiedenste Accounts rausgesucht, so, habe natürlich immer geguckt, natürlich bin ich ehrlich, finde ich das interessant, ne? Also ich würde das niemandem da folgen, nur um irgendwie meine Reichweite künstlich zu drücken, das ist Blödsinn. Und habe dann halt auch immer gleich Ausschau gehalten, ob etwaige Konten, die mir sympathisch sind, auch eine Option für den Podcast wären. Und da bist du mir aufgefallen, und das ist jetzt keine billige Anmache, wie sie manchmal so sagt, hey, du bist mir im Club aufgefallen. aber ich fand einfach so deine Vita, was du da so von dir präsentierst, sehr spannend. Und mir war es halt wirklich bei meinen Gästen echt so ein breites Spektrum abzudecken. Mhm. Und um den Leuten erstmal einen Eindruck zu verschaffen, ihr kennt es ja mittlerweile schon einmal, beziehungsweise ist es ja sogar gang und gäbe, dass wir mit den Gästen ein kleines Entweder-oder-Quiz machen, nicht ein Entweder-oder-oder-Quiz. Und auch die liebe Andrea hat sich für das Thema Sternkind und Trauerbewältigung entschieden, statt dem persönlichen, wo es denn nur so um süß oder salzig geht. Und damit wir den Zuhörern mal einen kurzen Eindruck von dir vermitteln, würde ich sagen, knacken wir mal schnell die 10 Fragen durch. Ich würde dich bitten, relativ instinktiv, intuitiv, spontan zu antworten, wobei ich bei dem Thema das auch so sehe, wenn eine Antwort ein paar Sekunden mehr Bedenkzeit braucht, wäre das vollkommen okay, weil dafür ist es einfach zu tiefgehend.
Okay.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay, dann haben wir die erste Frage. Das wäre die Frage danach, eine Erinnerungsbox oder ein Gedenkschmuck?
Erinnerungsbox.
Eine Erinnerungsbox, sehr schön. Haben wir tatsächlich für Lou auch. Zweitens, ich würde fast sagen, ich kenne die Antwort, aber ich stelle die Frage trotzdem. Alleine trauern oder im Austausch mit anderen?
Im Austausch mit anderen.
Ja, ich glaube, das ergibt sich einfach, wenn wir werden da noch drauf kommen, denn verschiedene Leute, warum ich die Antwort mir schon denken konnte. schreiben oder sprechen über Gefühle? Würde mich jetzt interessieren, weil eigentlich auch offensichtlich?
Beides. Da gibt es kein Entweder-Oder.
Na, dafür ist beides zu wichtig, ne?
Mhm.
Okay. Die Nummer 4, den Gedenktag feiern oder lieber für sich sein? Also für sich kann in dem Fall auch, ich sag mal, du mit deinem Mann sein oder du mit deinen Kindern, also so in deiner kleinen Bubble, oder halt feiern wäre so nach außen tragen, so würde ich es mal definieren.
Für sich sein.
Okay. Diese Fragen sind bei dir echt ein Knaller. Fünftens, Trauergruppen oder Einzelgespräche?
Beides.
Ja, wenn du dich entscheiden müsstest, sagen wir mal so, jetzt nicht 50-50, sondern vielleicht 49-51.
Dann sage ich es anders. Als betroffene Mama, Trauergruppe.
Mhm.
Und als psychologische Beraterin, Einzelgespräche.
Das ist doch eine schöne Antwort. Für mich immer wieder eine spannende Frage, vor allem als Mann auch. Rational erklären oder emotional fühlen?
Emotional fühlen.
Ja, spannend. Ich bin rational veranlagt. Also sicherlich kommt das emotionale Fühlen auch bei mir mit durch, aber ach, bei mir muss vieles trotzdem noch erklärbar sein irgendwie. Musik oder Stille zur Verarbeitung?
Stille.
Okay. Nummer 8, ein Tattoo zur Erinnerung oder ein Schmuckstück? Hinweis, Tattoo ist als Antwort auch gültig, wenn es für dich trotzdem nie reell in Frage käme.
Tattoo.
Mhm. Das finde ich mal ganz wichtig zu sagen, so dass Tattoo als Antwort ist halt auch erlaubt, wenn es trotzdem jetzt nicht unbedingt das nächste ist, was du machen würdest, so. Weil es kann ja trotzdem, ich kenne ja viele, die sagen, ey, ich finde Tattoos voll geil, ich würde auch gerne eins haben. Mein Schwager zum Beispiel. Und, aber der sagt halt so, er traut sich nicht, beziehungsweise er hat auch nicht das richtige Motiv gefunden. So.
Genau.
Deswegen genau. Finde ich das halt wirklich klarzustellen. So, dann kommen wir zur vorletzten Frage. Ein Stern oder ein Regenbogen als Symbol?
Ein Stern.
Okay. Cool. Also ich bin tatsächlich mehr so Team Regenbogen, weil ich so ein bisschen das Bunte da drin fühle. Und jetzt kommen wir zur letzten. Ein physischer Ort der Erinnerung oder eine digitale Erinnerung?
Ein physischer Ort der Erinnerung.
Okay. Dann würde ich doch daraus direkt mal eine kleine Überleitung spinnen wollen. Auch im Gespräch mit dir haben wir es ja mit uns beiden mit einem Gespräch zwischen zwei Betroffenen zu tun. Genau. Das wird auch noch anders hier kommen oder es war auch schon vielleicht anders, das hängt davon ab. Und zwar hast du ja auch eine relativ lange Geschichte schon,
ja,
wenn ich das noch recht im Kopf habe. Und die hat dich ja auch irgendwie dahin geführt, wo du heute bist. Und im Zuge dessen würde mich zu der 10. Frage mit dem physischen Ort der Erinnerung gerade direkt mal interessieren. Wir haben ja gesagt, wir sind beide betroffen. Das heißt, dass du Sternkind-Mama bist, ist jetzt ja eindeutig. Mhm. Habt ihr dort habt ihr eure Sternkinder bestatten lassen oder dergleichen?
Ja, die sind in eine Gemeinschaftsbestattung, in ein Sammelgrab für Sternkinder sind die eingegangen.
Okay, in Urne denn quasi?
Genau.
In Urnenform, ja. Mhm.
Genau, aber wir hatten eine eigene Urne. Normalerweise gehen in der Gemeinschaftsbestattung alle Kinder zusammen in die Kremierung, weil wir aber zwei Kinder verloren hatten innerhalb von 6 Monaten, hat man uns die Möglichkeit gegeben, dass wir eine eigene Urne für unsere Kinder eben bekommen und unsere Kinder eben extra kremieren lassen.
Genau. Okay, das wird aber anscheinend auch von, ich sag mal, Gemeinde zu Gemeinde verschieden gelebt, weil ich habe es jetzt auch schon anders von diesen Gemeinschaftsgräbern gehört, dass dort dann Einzelbestattungen tatsächlich stattfinden. Auf diesem, ja, es sind ja meistens Felder oder größere Areale, die dafür reserviert sind.
Genau.
Gut, denn wissen wir ja schon mal das, aber dann wollen wir natürlich wissen, der Weg dorthin klingt jetzt, als wäre das dein Ziel gewesen, aber ich glaube, jeder weiß, wie ich die Frage meine. So. Nimm uns doch mal mit, also wir wissen jetzt, dass du Andrea heißt, wir wissen so bei den 10 Fragen, was du eher tendieren würdest in Richtung Sternkind-Traubewältigung. Wie viele Kinder hast du an der Hand, im Herzen, in den Sternen und wie ist eure Familienkonstellation? Hast du sozusagen Regenbogenkinder, hast du Sternkindgeschwister?
Also ich fange mal an, ich habe 2 Bonuskinder, die sind fast 25 und fast 21. Mein Mann hat aus erster Ehe 2 Kinder mitgebracht. Dann haben wir 2 Sternenkinder. Der Felix ist im April 2013 in der 21. Woche geboren und die Lea im Oktober 2013 in der 19. Woche. Und dann haben wir seit März 2016 einen kleinen Regenbogen an der Hand, der unser Leben verschönt. Okay. Also insgesamt 5 Kinder.
5 Kinder.
So. 5 Kinder.
Das ist mal stattlich. Kann man machen. Okay, aber wenn ich das schon so höre, denn also es war dann ja Frühjahr 13 und Herbst 13.
Ja, genau.
Habe ich richtig aufgepasst gerade.
Genau.
Naja. Ist ja auch ein spannender Fact für Betroffene, dass es bei euch ja denn nach dem ersten Sternkind auch schnell wieder geklappt hat.
Ja.
Das ist jetzt ja auch nicht selbstverständlich. Also wir kennen es tatsächlich aus eigener Erfahrung. Und ich habe auch schon ein, zwei Fragen bekommen. So, die warten sehnsüchtig auf diese Folgen dazu, weil sie ja selbst betroffen sind und wissen wollen, geht das wieder so schnell? Also es gibt ja so den Fall von sehr schnelle erste Schwangerschaft, Verlust des Kindes, lange, lange keine Schwangerschaft und dann Regenbogen. Es gibt aber auch sehr langer Weg bis zur ersten Schwangerschaft, Verlust, natürlich tierische Panik, dass es wieder so lange dauert, dann geht es aber sehr schnell. Also auch da gibt es ja die wildesten Konstellationen.
Nee, also bei uns war es so, wir haben 2012 geheiratet und haben uns dann entschieden, noch ein Kind zu bekommen gemeinsam. Und dann war ich ein halbes Jahr später, nämlich am 01.01.2013 hatte ich den positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Also ein halbes Jahr hat es gedauert.
Auch Schlimmeres für einen Neujahrstag.
Ja, war eigentlich schon keine Überraschung mehr. Also ich hatte es schon rausgezögert, aber ne, ja, war schön ist dann, ich sag mal, schwarz auf weiß zu sehen, sozusagen. Ja. Und ja, und dann hat die Schwangerschaft mit Felix eben 21 Wochen gehalten. Und ich muss sagen, ich hatte vorher einen sehr regelmäßigen Zyklus und ich hatte nach der Ausschabung, Felix kam auf natürlichem Wege zur Welt, aber ich muss dann trotzdem noch ausgeschabt werden, hatte ich auch direkt wieder einen ganz regelmäßigen Zyklus. Und der Kopf hat sich damals unheimlich stark ein Kind gewünscht. Und hat überhaupt nicht verstanden, dass das Herz nicht so weit ist. Und dann, ich würde behaupten, also ich könnte es heute gar nicht mal sagen, aber ich glaube, wir waren 8 Wochen nach dem Verlust von Felix, waren wir gleich wieder schwanger. Und ich kann nur eins sagen, als ich den Test in der Hand hatte, es war das, was der Kopf immer gesagt hat, das will ich, das will ich, das will ich. Da hat das Herz, hat eine Panikattacke bekommen, weil ich ja noch nicht mal im Ansatz verarbeitet hatte, was passiert war.
Nicht und so, dann nach 8 Wochen hast du ja im Idealfall gerade deine 6 Wochen Krankschreibung durch. Heutzutage wäre es der gestaffelte Mutterschutz. Damals war es dann wahrscheinlich regulär die Krankschreibung noch, weil das ja dann sehr früh war.
Ja.
Das ist ja das, wo Natascha Zagorski sich gerade für eingesetzt hat, was wir jetzt ja Gott sei Dank begrüßen dürfen, dass es die Möglichkeit gibt.
Genau. Ja, ich war die 6 Wochen zu Hause und dann bin ich gleich wieder arbeiten gegangen. Und wie gesagt, ich würde sagen, ich war 2, 3 Wochen auf Arbeit und dann hatte ich den nächsten Test in der Hand.
Habt ihr denn, wusstet ihr zu der Zeit, was es beim Felix war?
Ja, also beziehungsweise wir dachten, wir wüssten es. Ich hatte eine Blasenentzündung bekommen in der Schwangerschaft und habe ein Antibiotikum bekommen, das man einmal einnimmt und es soll dann 8 Tage wirken und dann sollte alles weg sein. Und dann hatte ich aber auch zusätzlich ab der 12. Woche Blutungen. Also eigentlich dann, wenn Frau, Mann denkt, jetzt alles ist super, ist alles gut. Und dann wurde ich in der 15., 16. Woche ins Krankenhaus eingewiesen. Und dann hat sich rausgestellt, ich hatte ganz leichte vorzeitige Wehen und ich hatte eine Plazenta previa marginalis, heißt, die Plazenta war ein Stück weit über dem Muttermund angesiedelt und wenn alles gewachsen ist, hat sich die Plazenta nach oben geschoben und hat Blutungen ausgelöst. Und dann lag ich eben dort und man hatte mir schon gesagt, also sie bleiben dann bis zur 34. Woche, dann können wir ihn holen. Okay, wir haben schon Witze gemacht, also ich hatte nettes Personal auf Station. Ich suche mir meine Tapete aus, ich suche mir die Deko im Zimmer aus. Ich habe mit denen...
Wann war das noch?
2013 im März kam ich ins Krankenhaus.
Okay, also schon kurz vor... Ultimo dann.
Ja, muss so 5, 6 Wochen vor dem Blasensprung gewesen sein.
Okay, also deine Aussicht war zu der Zeit, wenn ich jetzt rechnen muss, 20 Wochen Krankenhaus.
Ja. Und es war, ja, es gab Tage, wo ich gedacht habe, ja, okay, komm, zieh ich durch. Und es gab Tage, wo ich dachte, ich muss jetzt sofort hier raus, sonst flipp ich aus, ne?
Ja, also ich bin krankenhausmäßig auch sehr erfahren. Das hat was mit meiner Lippen-Kiefer-Gaumenspalte zu tun. Ich bin da als Kind auch Dauergast gewesen. Also Dauergast klingt jetzt dramatisch, aber ich war oft in Krankenhäusern, habe heutzutage eine absolute Aversion gegen Krankenhäuser dadurch. Und das Schlimme ist, ich weiß selbst jetzt noch nach Jahren, ich kenne den Krankenhausalltag in- und auswendig. Und ich finde, das Schlimmste in Krankenhäusern, ne, ist der Nachmittag und das Wochenende. Also unter der Woche kannst du ja wirklich sagen, da hast du wenigstens, das klingt jetzt blöd, aber da hast du wenigstens von morgens um 7 bis 13 Uhr Action. Da geht's mit Visite, Frühstück, Mittag, das geht ja alles ineinander. Und dann kommt so der Moment, wo du denkst, boah, was machst du jetzt mit deinem Leben?
Genau,
Und am
genau.
Wochenende ist sogar der Vormittag langweilig.
Ja, da kommt ja keiner.
Nee.
Und ich hatte gelockerte Bettruhe, heißt, ich durfte aufstehen, um zur Toilette zu gehen und zu duschen. Also es
Ja.
war keine spannende Zeit, aber ich wollte mich einfach an alles halten und ich glaube, ich wäre den ganzen Tag im Bett gelegen.
Du hast ja die Muttergefühle, du
Genau,
gibst ja in dem Moment schon
einfach
alles für
nur,
dieses Wesen.
genau, um dass der Felix, ja, dass es dem gut geht und dass der sich wohlfühlt, ja. Und
Gut,
als
und
der, ja.
also ja, kannst gleich gerne weiterziehen, einmal nochmal, um meine Eingangsfrage kurz abzuschließen. Das heißt, euer Anfangsverdacht war dieses Antibiotikum aus der Blasenentzündung.
Der Anfangsverdacht war einfach die Plazenta previa und vorzeitige Wehen.
Bedingt durch das Antibiotikum oder noch völlig losgelöst davon?
Das war völlig
Okay.
losgelöst. Und als der Blasensprung dann kam, am 14. April abends, da war an dem Tag, das war ein Sonntag, war meine Familie da und wir haben mit der Ärztin gesprochen und die hat erlaubt, dass ich im Rollstuhl runter ins Café gefahren werde und mich dort mal in die Sonne setzen darf und die Familie bringt mir ein Latte Macchiato. Und ich fand es noch so affig im Rollstuhl, nee, ich will laufen, ich bin doch nicht behindert, ja. Und abends hatte ich dann den Blasensprung. Und das Fruchtwasser, das abging, das war grün und braun. Also ich hatte einfach dann selber schon gesehen, hier stimmt was nicht.
Also ich habe mal im Geburtsvorbereitungskurs gelernt, nee, damals, das war sogar bei der Geburt von Lou, wenn Fruchtwasser dunkel verfärbt ist, bedeutet das, das Kind hatte Stress im
Richtig,
Mutterleib.
richtig. Denn es hat sich dann herausgestellt, die Blasenentzündung, die war unbemerkt in die Fruchtblase gewandert. Und hatte unseren Felix einfach vergiftet.
Also
Also
eine
der hat,
Sepsis.
genau, sehr, sehr, sehr lange in dem vergifteten Fruchtwasser auch gelegen, hat diese ganze Erkrankung voll mitgemacht, so wurde es mir später erklärt. Dann kamen eben noch die anderen Dinge dazu, ja, diese Plazenta previa marginalis, die vorzeitige Wehentätigkeit, die aber wahrscheinlich, so vermute ich es heute, dadurch ausgelöst wurde, weil er eben Stress hatte. Der
Ja
hat sich
klar, der
bemerkbar
Körper wehrt
gemacht.
sich dann ja auch
Genau,
irgendwie. Und ich sag mal
genau.
so, der Körper versucht ja auch dich zu schützen,
Genau,
weil das Ganze ja auch
genau.
zur Gefahr für dich werden kann.
Richtig, richtig.
Und wir sind ja nun mal Fortpflanzungswesen, das heißt, der Körper trifft die rationale Entscheidung, womit wird das eigene Überleben gesichert? Das ist nun mal leider so.
Genau. So war das.
Okay, das heißt, jetzt würde mich noch interessieren, so bei diesen Zusammenhängen. Die Frage habt ihr euch ja bestimmt gestellt im Nachhinein, ob ihr da eine Antwort drauf habt, das werden wir jetzt rausfinden. Hätte man diese, ich nenne es mal, Wanderung der Blasenentzündung feststellen können? Weil jetzt so aus dem ersten heraus habe ich gehört, die Verfärbung des Fruchtwassers rührte daher und damit natürlich die Vergiftung vom Felix. Aber die Verfärbung des Fruchtwassers kannst du ja von außen gar nicht feststellen.
Also sie hatten keine Indikation dafür. Ich weiß es ehrlich
Also ich würde
gesagt
jetzt wieder
nicht.
sagen, aus meiner Erfahrung heraus wahrscheinlich maximal übers CTG, wenn du da irgendwelche Wertveränderungen kriegst, nur zu der Zeit bist du ja noch gar nicht am CTG.
Richtig, richtig. Da ist er ja noch zu klein. Genau.
Okay.
Genau.
Gut, das heißt, ihr wusstet dann irgendwie, das war die Blasenentzündung. Und
Genau.
dann denkst du ja theoretisch zur nächsten Schwangerschaft, du bist ein gebranntes Kind. Aber du sagst dir ja wahrscheinlich auch, so sehe ich das jetzt, dass ich ein zweites Mal eine Blasenentzündung kriege in der Zeit und die wandert da rein. Das ist jetzt ja nicht so wahrscheinlich.
Also ich hatte dadurch, dass auch so wenig Zeit dazwischen war, panische Ängste und ich habe so viel Cranberry-Saft getrunken wie in meinem ganzen Leben nicht. Und ich muss sagen, ich kann ihn auch seitdem nicht mehr trinken. Ich
Verstehe
bin,
ich
glaube
nicht.
ich, für den Rest meines Lebens sauer. Ich habe in der dritten Schwangerschaft, habe ich mir, um mich selber zu beruhigen, Cranberry-Kapseln besorgt. Aber diese Angst vor einer Blasenentzündung, die zu spät entdeckt wird, oder vor irgendeiner Infektion, Pilzbefall, was weiß ich, die war einfach riesig.
Das glaube ich.
Und das war auch was, da konnte ich selber was dazu tun. Also ich war nicht abhängig von irgendeinem Arzt oder einer Hebamme oder sonst wie, sondern Cranberry-Saft morgens und abends ein Schnapsgläschen kriegst du hin. Ne? Genau. Man muss auch sagen, die Schwangerschaft mit der Lea, die war komplett unauffällig. Also es war ein fröhliches Kind. Ja, war einfach. Abgesehen davon, dass ich extreme Ängste hatte, dass wir extreme Ängste hatten, war diese Schwangerschaft
An sich
bilderbuchmäßig, sage ich
okay.
jetzt mal. Genau,
Sie
genau.
hat geholfen zu heilen, sagen wir es so.
Hätte sie,
Grundsätzlich.
ja,
Grundsätzlich erstmal.
genau. Und
Und
dann, ja.
dann ist was passiert?
Ein Blasensprung in meiner Firma. Vor allen Kollegen aus dem Nichts heraus. Ich habe mich mit einem Arbeitskollegen unterhalten an dem Morgen, die nach abgeschlossenem Kinderwunsch doch noch mal aus Versehen schwanger wurden. Und seine Frau fand es damals so schlimm, dass ich mein Kind verloren habe, und sie hatten eigentlich keinen Kinderwunsch mehr, und zu ihnen kam ein Mäuschen. Und wir haben uns einfach unterhalten, dass sie im November 2013 noch mal ein Mädchen bekommen, und dann hat er zu mir gesagt: Ah, ich habe gehört, ihr bekommt auch eins. Und in dem Moment hat es in mir geplubbert, und ich dachte: Huch, was ist denn das? Und dann dachte ich: Nee, das kenne ich. Und im Losrennen, mein Mann arbeitet im selben Unternehmen wie ich, im Losrennen ist mir das ganze Fruchtwasser abgegangen. Die Hose hat gequatscht, die Schuhe haben gequatscht, da ist so ein blauer Teppich in der Firma gewesen, der war durchnässt, und ich habe natürlich geschrien, weil ich wusste, was das bedeutet. Und dann hat mein Mann noch gesagt, er glaubt es nicht, das kann er sich nicht vorstellen. Und dann fing ich an zu zittern, weil dieses Fruchtwasser war anfangs warm, und dann wurde es eben kalt. Und dann sagt er: Komplett alles. Und sage ich: Zu 100%. Er hat mich ins Krankenhaus gefahren. Und dann hat der Arzt bestätigt, hat gesagt, da ist nichts mehr, aber das Herzchen schlägt und ich kann hier nichts machen. Ich muss sie in die Uniklinik überweisen. Und da war ich ja schon mal gewesen. Ich kannte ja noch alle. Es war auf den Tag, 6 Monate nach dem Blasensprung von Felix, hatte ich den Blasensprung von Lea. Ich bin ins Krankenhaus rein, ich bin auf Station hoch, habe eine Schwester getroffen, mit der habe ich heute noch Kontakt, bin der um den Hals gefallen, habe gesagt: Anne, jetzt verliere ich das zweite Kind auch noch. Und dann, ja, hat 6 Tage gedauert, und dann kam unsere kleine Lea auf die Welt. Zauberhaft schön, wie eine kleine Fee. Perfekt, einfach nur winzig klein, 19. Schwangerschaftswoche, sah ganz entspannt aus. Bei ihrem Bruder hat man gesehen, dass er gekämpft hat, aber sie war total entspannt. Dann hat der Arzt eben, der uns begleitet hat, der hat den Verdacht geäußert, es gibt eine genetische Störung, eine Bindegewebsschwäche oder so. Dann kann man die Finger so bis auf den, auf, ne, zurückbiegen so. Dann hat er gesagt, das ist oft auch ein Grund, dass eine Fruchtblase in den späten Schwangerschaftswochen, in den späten Fehlgeburtswochen einfach springt, und wir sollen uns
Also
humangenetisch
wenn du
untersuchen
diesen
lassen.
Gendefekt hast, nicht das Kind,
Genau.
sondern du hast den.
Nee,
Okay.
ich habe den. Genau, dass ich da
Oder
irgendwie.
er wurde vermutet, dass du ihn hast, wie auch immer.
Genau. Und dann, ja, es war Oktober. Ich glaube, wir hatten dann im März 2014 hatten wir dann die Untersuchung in der Humangenetik. Und dann kam raus, warum ich diese Blasensprünge hatte. Und du hattest in einer Podcast-Folge gesagt, es ist nicht schön, aber du glaubst daran, dass alles irgendwie für irgendwas gut ist. Und das haben mich meine Kinder gelernt. Ich habe nämlich verschiedene Blutgerinnungsstörungen. Eine der bekanntesten ist die Faktor-5-Leiden-Mutation. Das heißt, ich bin ein Gegenteil von einem Bluter. Mein Blut gerinnt schneller als das von anderen Menschen. Ich würde
Also eigentlich,
niemals
wenn man das jetzt
verk.
erstmal so hört, würde man sagen, geil, wenn ich mich
Genau.
schneide, ist sofort wieder gut.
Genau,
Aber in dem
aber.
Fall, lass mich raten, hat was mit Thrombose zu tun.
Richtig, ich hatte Mikrothrombosen oder das löst Mikrothrombosen in der Plazenta aus. Das Kind ist unterversorgt, das Kind hat Stress und was macht es? Es macht den Blasensprung. Ja, und ja,
Fight and Flight Response.
genau wie du eben gesagt hast, rational der Körper entscheidet, die Mutter muss sich schützen. Ich stoße das ab, was mich belastet. Und es waren eben die Kinder. Ich war total schockiert, denn ich war lange Jahre Raucher, hatte vor der Schwangerschaft mit Felix aufgehört, hatte nie irgendwelche Probleme, auch in unserer Familie keine Thrombosen bekannt und so weiter. Und hatte dann, musste ich lernen, dass ich sogar eine ganz seltene Blutgerinnungsstörung habe. Und da habe ich von jedem Elternteil ein kaputtes Gen bekommen. Also ich kann auch nur ein kaputtes weitergeben. Und das ist halt wichtig für alle Kinder, die ich noch bekomme, damals zu dem Zeitpunkt, ja. Ja, aber es war
Ja,
erstmal eine Schockdiagnose, ne?
das erinnert mich an die Aussage unserer Gynäkologin zu Anfang der Schwangerschaft mit Mats. War ich ja halt beim ersten Screening mit und dann guckte sie mich an und sagte: Oh, ist das eine Gaumenspalte? Ich sage: Ja. Ja, ist ja nicht schlimm, schreibe ich mal eben auf, weil man kann ja heutzutage alles retten. Wir müssen nur wissen, dass es sein kann, weil wenn wir es vorher feststellen und Bescheid wissen, können wir uns vorbereiten. Und so ist das ja, was du gerade schilderst, ne? Wenn man
Genau.
weiß, dass du diese beiden kaputten Gene hast, dass du nur ein defektes weitergeben kannst,
Genau.
dann weiß man, worauf beim Kind zu achten wäre.
Genau. 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 Also ich war, also wie gesagt, ne, ich war komplett aus dem Leben geschossen, denn der einzige Gedanke, ein Muttergedanke, oh Gott, hoffentlich haben die Kinder nicht gelitten. Wie viel haben die
Ja.
gemerkt? Ich habe mir das vorgestellt, als würde ich langsam keine Luft mehr bekommen. Für mich war das Thema 2014 erstmal abgeschlossen. Ich habe gesagt, ich weiß überhaupt nicht, ob ich mich nochmal traue, schwanger zu werden. Und ich hatte aber eine sehr, sehr nette Gynäkologin, eine sehr einfühlsame Gynäkologin, die zu mir gesagt hat, damit können wir arbeiten. Wir wissen aus Studien, was da helfen kann, Heparinspritzen. Und der Professor, der Leiter der Frauenklinik, in der Uniklinik in Homburg, der hatte schon zu mir gesagt, wenn Sie nochmal schwanger werden, dann machen wir Ihnen einen kompletten Muttermundsverschluss und eine Cerclage. Denn wenn dann die Blase springt, bleibt das Fruchtwasser erstmal drin. Das Kind liegt nicht auf dem Trockenen. Und wir haben Zeit zu reagieren, zu agieren, uns was zu überlegen.
Das heißt, für die, die nicht Bescheid wissen, Muttermundverschluss heißt ja, der wird, glaube ich, zugenäht, ne?
Richtig,
Und was das
richtig.
ist, Saklage?
Cerclage ist so ein Ring, der wird um den Gebärmutterhals gelegt, dass der auch lang bleibt. Also nicht, dass der
Okay,
sich
also beide
verkürzt.
sozusagen da diesen Kanal möglichst
Genau.
am Ende zu stöpseln.
Genau, dass auch keine Entzündung mehr
Wo nichts
hochwandern kann.
rauskommt, kann nichts rein,
Genau,
kann nichts raus
ganz
und man
genau.
gewinnt Zeit, im schlimmsten Falle des.
Genau. Und dann, ja, eben, dann war eben die Aussicht, Heparin zu spritzen. Aber wie gesagt, wie hat eine Sternenkindermama zu mir gesagt, ich brauche mal eine Zeit, in der ich keine Angst habe. Und
Ja.
das hatte ich. Ich hatte ab, ich würde sagen, März 2013 bis Oktober 2013 hatte ich eigentlich durchgehend Angst. Und wenn ich keine Angst hatte, dann war ich am Trauern.
Ja, du hast ja wahrscheinlich in dieser Phase, also ich kenne es ja von uns aus so ein bisschen, du hast ja trotzdem diesen Kinderwunsch in dir. Also wenn wir jetzt mal auf die Zeit gehen, wo du denn über die Angst hinaus bist und du fängst wieder an zu planen und den Kinderwunsch zu leben. Und selbst da hast du ja trotzdem Angst vor dem Moment, wo du wieder den positiven Test hast, obwohl es das ist, worauf du hinarbeitest, weil du weißt, was dich dann erwarten wird.
Ja.
Und ich glaube, jeder Betroffene oder Mitfühlende, der sich irgendwie mal mit dem Thema beschäftigt hat oder es durchlebt hat, weiß, wie viel Angst man vor der Zukunft haben kann, obwohl sie noch gar nicht eingetreten ist.
Ja.
Also wir wussten schon kurz nachdem das mit Lou passiert ist, dass die nächste Schwangerschaft ein Brocken wird, zumal wir ja nur auch mit der 30. Woche nochmal einen längeren Weg hatten, bis du auf diesen, ich nenne es immer Breakpoint kommst. Also dieser Moment, wo das Neue in der Schwangerschaft dazukommt, also der Fortschritt. Und ich muss auch sagen, Das war nicht der Wendepunkt. Also die Angst wurde zu der Zeit nicht weniger.
Nein, genau.
Und so leid es mir jetzt für jeden tut, der noch davor steht und das gerade hört, es tut mir wahnsinnig leid, dich zu enttäuschen mit dieser Aussage, aber es ist leider die bittere Wahrheit. Es ist bei traumatischen Belastungen so, das kann ich auch als PTBS-geplagter, Erfahrener mitgeben, es gibt dann keine Breakpoints mehr, wo du sagst, wenn ich den hinter mir habe, dann wird es auf einmal schlagartig besser, alles ist wieder gut, sondern es gibt nur Erlebnisse, die lindern. Mhm. Es tritt Linderung ein, aber du wirst nie wieder eine 100% Veränderung haben, also keine 180-Grad-Wende. Das ist leider vorbei.
Ja. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bei mir war es einfach so, ich habe gedacht, wenn ich über die 21. Woche hinweg bin, wenn ich über die 19. hinweg bin, und dann war ich über die 19. und über die 21. hinweg und ich dachte, jetzt bin ich eine Woche weiter, ich bin 3 Wochen weiter. Jetzt wäre es noch viel schlimmer, wenn es jetzt passieren würde. Also es ist überhaupt nicht die Erleichterung, ja, jetzt wäre das Kind lebensfähig oder sonst wie. Nein, es war immer nur, oh Gott, hoffentlich passiert es nicht jetzt, hoffentlich passiert es nicht wieder. Also genau wie du es auch beschrieben hast.
Ja, es ist ja auch so ein bisschen, also ich kenne es ja von uns auch noch, wir waren damals dann auch so an dem Punkt, mit der 30. Woche, ja cool, also wenn jetzt irgendwie was passiert, sie ist schon lebensfähig, wir könnten sie holen, sie wäre halt ein Frühchen, aber wir kriegen das alles hin. Und dann stellst du fest, da passiert was, wo dir auch das nicht hilft. Also wenn das Herz halt einfach aufhört zu schlagen und du kriegst es nicht mit, weil das zwischen zwei Routineuntersuchungen passiert und dein Körper zeigt keine Anzeichen, dann bringt dir das alles nichts. Da kannst du dir Hände und Füße dran wärmen. Das ist Schall und Rauch.
Genau.
Und ja, wie gesagt, der aufmerksame Zuhörer, ich fasse das nochmal gerne zusammen. Wir hatten im April 2013 den Verlust von Felix, im Oktober 2013 den Verlust von Nea. Und ich habe jetzt aus deiner Einführung den Monat vergessen, aber 2016 hatten wir dann erst das Regenbogenwunder.
Genau.
Das heißt, da liegen einfach mal zwischen den beiden Schwangerschaften 2 Jahre grob. So.
Ja.
Und ich glaube, das spricht eigentlich Bände, wenn jemand zweimal so kurz ineinander schwanger wird, nach dem ersten Verlust, und dann sich so viel Zeit lässt. Das zeigt eigentlich, wie viel da auch kaputt geht in so einem Moment.
Ja.
Und wie viel Arbeit dort geleistet werden muss, auf verschiedensten Ebenen.
Ja.
Weil ich glaube, also ich dachte ja damals auch nach Lou, ich habe das alles toll verarbeitet. Also habe ich auch, also außer Frage. Nicole und ich haben das super gemeistert, auch als Paar. Wir sind da gestärkt rausgegangen. Und du denkst dann so, ja, also eigentlich relativ unbeschadet, nenne ich es mal so, wenn man es so nennen darf in dem Kontext. Und dann kommst du an diesen Punkt in der Folgeschwangerschaft, wo es dich komplett aus dem Leben schießt, du überhaupt nicht weißt, was los ist. Und was ich dann gelernt habe, ich habe damals nicht alles verarbeitet, konnte ich aber auch nicht, weil es fehlten die Trigger, um das zu verarbeiten, was ich noch verarbeiten muss. Das heißt, ich habe nach damaligen Maßstäben alles gemacht, was ich hätte tun können. Nur das, was dann noch übrig war, davon wusste ich halt noch gar nicht. Das ist so, das ist wie so ein Computerspiel, wo du halt keine Komplettlösung für hast.
Genau.
Du weißt nicht, ob du irgendeinen Skill nochmal 5 Level später brauchst. So. Das ist halt so.
Genau.
Und ja. Aber nichtsdestotrotz hast du es ja 2 Jahre später oder habt ihr es ja 2 Jahre später nochmal gewagt. In dem Zusammenhang, ich möchte auch noch gar nicht jetzt in der Folge zu weit auf deinen späteren Werdegang eingehen, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber lass uns gerne nochmal bei diesen Schwangerschaften, bei diesen Kindern bleiben. Und in dem Zusammenhang kommen wir mal zu deinem Mann. Weil was ja diesen Podcast ja auszeichnet, hier sitzt ein männlicher Host, der zum Teil auch weibliche Gäste hat. Und das interessiert mich natürlich auch ganz sehr. Wie ist der damals damit umgegangen? Also ich meine, der kam ja, für dich waren es ja deine ersten Kinder sozusagen. Er hatte schon 2. Hat er aus voriger Ehe auch schon solche Erfahrungen mitgebracht?
Nein.
Also für ihn gehörte er zu der Zeit zu den, ich nenne es mal, Glücklichen, ohne das böse oder negativ zu meinen, sondern er gehörte zu denen, die wirklich das Glück hatten, 2-mal schwanger, von dem man wusste, 2 Kinder, alle gesund, alle
genau.
schick.
Genau. Und dann, ja. bei Felix sind, haben wir es noch in den, beziehungsweise da war noch vorgesehen, dass man auf jeden Fall in den Kreissaal gefahren wird zur Entbindung. Und ich habe mir bis dahin auch nie Gedanken gemacht, warum es stille Geburt heißt. Und man muss dazu sagen, ich hatte am Abend vorher eine Frau kennengelernt, die kam zur Einleitung oder zum geplanten Kaiserschnitt 40. Woche mit Zwillingen. Und in dem Moment, als unser Felix still zur Welt kam, wurden im Kreißsaal dahinter, wurde der erste Zwilling entbunden und er hat laut gebrüllt. Und mein Gedanke war nur, oh Gott, wie schön, da kommen noch gesunde Kinder zur Welt. Mir hat es Hoffnung gegeben. Und meinen Mann hat es komplett zerrissen. Mhm. In dem Moment, als der Felix rauskam und keinen Ton von sich gegeben hat, haben wir beide realisiert, was stille Geburt heißt. Weil er sagt, bei den großen Kindern, die sind auf die Welt gekommen, die haben geschrien, die brauchten sofort was. Und dann kam dieser kleine Mann und es war einfach ganz still.
Ja, ich erinnere mich da auch noch sehr dran. Ich habe das immer so verglichen, gerade weil du das mit dem Kreißsaal auch sagst. Es ist so ein bisschen, du spielst dieses Spiel der Schwangerschaft und du musst es komplett durchspielen und hast aber nicht den Ausgang, den andere haben. Also du spielst alles durch, du musst alles machen mit Geburt und so weiter.
Ja.
Mit dem Unterschied, dass du zu zweit das Krankenhaus verlässt.
Genau, genau.
Und ja, das fand ich, also, und was ich halt so am schlimmsten fand, das, was du gerade schilderst, so, also, ja, dir hat es Hoffnung gegeben, deinem Mann das ganze Gegenteil. Mhm. Aber es ist krass, dass dieser Verlust deines Kindes in der Schwangerschaft, beziehungsweise während der Geburt, wie auch immer, oder wir nehmen mal vor allem den Fall, wo wir wissen, dass es zu stillen Geburten kommt. Weil dieses unter der Geburt, das ist ja nicht klar, oder das weißt du ja nicht in dem Moment. Es ist so abnormal gelagert, von der Wahrscheinlichkeit her, oder es ist so, es geht nicht als normal, sagen wir es so. Was ja der Grund ist, warum du einfach im normalen Kreißsaal hängst, wo du aus dem Nachbarzimmer vielleicht Geschrei hörst, oder wo du auch später auf Station, meistens sind ja die gynäkologischen Fachstationen für die Frauen mit gynäkologischen Problemen, sind ja gekoppelt mit den Geburtenstationen. Das heißt, auch da kommst du nicht drum herum, dass du Kinder schreien hörst. Wir hatten das damals, das haben wir in der Folge tatsächlich vergessen, beziehungsweise es ist uns entfallen, als wir nach Lus Geburt das Krankenhaus verlassen haben, sind wir am Fahrstuhl gewesen und ohne Witz, wir hatten wirklich, also die Lotterie des Lebens hat wieder alles gegeben, neben uns Eltern mit ihrem Maxi-Cosi, die auch gerade entlassen wurden. Mhm. Und da stehst du am Fahrstuhl und wir haben dann wirklich einen Fahrstuhl gewartet, weil es uns so schon zerrissen hat.
Ja.
Und das ist ja genau die Situation, die du gerade schilderst, wo ich halt auch gesagt habe in der einen Folge, die Welt ist darauf nicht vorbereitet. Also eigentlich müsste man was machen, um solche Fälle abzufangen, aber wir sind schon gehandicapt, wenn wir darüber reden, dass wir dafür medizinisches Personal brauchen.
Also in der Klinik, wo ich entbunden habe, da hat dann ein, ich weiß nicht, Einstellungswechsel hat stattgefunden, denn ich war dann die Erste, die im Zimmer entbinden dürfte. Lea kam dann eben nicht im Kreißsaal zur Welt, weil man genau das eben verhindern wollte. Jetzt ist es aber natürlich so, und das darf man auch nicht unterschätzen, es gibt Frauen, die sagen, ich möchte in den Kreißsaal, ich gebäre mein Kind, auch wenn ich es still gebäre.
Das ist ja dann aber eine willentliche Entscheidung, genau, die ich komplett respektiere.
Genau.
Aber was ich da raushöre bei dir ist ja, es gibt zumindest die Option,
genau,
dass du einen gewissen Safe Space dir kreierst in dem Moment.
Richtig.
Das ist ja das Wichtige, es gibt die Wahl.
Aber da muss man eben auch sehen, die Hebammen sind im Kreißsaal. Und wenn ich Hebammenunterstützung brauche, kann es sein, dass eben keine Hebamme gerade zur Verfügung steht, die zu mir ins Zimmer kommen kann. Ich hatte damals wirklich Glück. Ich meine, die kannten mich ja alle auch. Da war eine Schwester bei mir, es kam eine Hebamme hoch und es war ein Arzt da. Ich hatte wirklich Glück. Muss aber sagen, es war die zweite Geburt innerhalb von 6 Monaten. Ich wusste auch, was ich tun muss.
Ja. Ja.
Aber es war natürlich sehr, sehr, sehr viel, ich sag mal, intimer und ja, familiärer. Obwohl weder Arzt noch Schwester noch Hebamme zur Familie gehören. Aber es war irgendwie
ein sicherer Ort.
Ja, war schöner. Ja.
Okay, das heißt, um jetzt mal wieder zu meiner Ausgangsfrage zurückzukommen, ich drifte gerne ab. Also dein Mann hat es da zerrissen. Das heißt, ich nehme auch an, der hat stark unter dem Felix gelitten in der Folgezeit.
Zumindest nicht nach außen. Ich glaube, wir waren 3, 4 Tage nach der Geburt von Felix waren wir essen. Und dann sagt er im Restaurant zu mir, er möchte jetzt nie wieder über den Felix sprechen. Das Thema ist jetzt fertig.
Okay, also eine erstmal sehr rationale Männersicht, nenne ich es mal so ein bisschen.
Ja, ich glaube, eine ich schütze mich selber Sicht, ja.
Der Profi-Verdränger.
Genau, bewusst oder
Oder wie
unbewusst.
Nicole immer sagt, was nicht ist, ist nicht.
Ja, genau. Und vielleicht auch, also ich denke, es war so eine Mischung aus beidem. Und Andrea, wenn du jetzt auch nicht mehr mit mir drüber redest, dann tut es dir nicht mehr so weh.
Und dass er dich damit eigentlich verlässt, im Moment stand für ihn gar nicht zur Debatte.
Nein, er war komplett überfordert, denn ich bin im Restaurant vor allen Leuten, Skorpion, der ich bin, bin ich ausgeflippt und habe zu ihm gesagt, vielleicht ist das das einzige Kind, das ich jemals haben werde und ich werde über meinen Sohn sprechen, wann immer ich möchte. Und dann war er erstmal ganz vom Donner gerührt, ne, und hat sich dann auch entschuldigt. Also heute sehe ich das, damals war ich natürlich, ich war zutiefst verletzt. Ich habe gedacht, der Felix ist ihm nicht wichtig, er ist schon fertig damit. Und heute denke ich, ne, genau wie du sagst, Profi-Verdränger und er wollte für mich da einfach ein bisschen, ja, er wollte mir ein bisschen Trauer abnehmen und wusste aber nicht wie. Ne? Genau.
Er wollte der Starke sein und hat
Richtig.
eigentlich jetzt retrospektiv, ist man ja immer schlauer,
Ja.
alles falsch gemacht, was er hätte falsch machen können in dem
Genau,
Moment.
genau, genau. Und hat aber trotzdem, und da bin ich ihm heute im Nachhinein so, so, so dankbar, er hat sich damals hingesetzt. Ich meine, für Papas ist es ja einfach schwierig. Die stehen daneben und die können sehr wenig machen. Die Frau hat die Wehen, man kann vielleicht die Hand halten, ja. Man kann gut zureden, man kann mal den Schweiß abtupfen, aber ja, die sehen, wie ihre Frau leidet. Sie verlieren ihr Kind, die wissen überhaupt gar nicht und sie können nichts tun. Und Männer sind meistens Macher, die müssen irgendwas organisieren, regeln, ne, irgendwas
Die
tun.
brauchen das Erfolgserlebnis.
Ja, und jetzt steht der Mann dort und er kann einfach nichts machen, als da zu stehen und die Hand zu halten. Ja, und er war dann derjenige, der sich im Krankenhaus hingesetzt hat. Wir haben dann einen Umschlag mit Infomaterial bekommen über Sternenkinder, Sammelbestattung und so weiter. Und dann hat er sich einfach hingesetzt und mal alles gelesen. Und dann kam er irgendwann und hat gesagt, hier gibt es ein Grabfeld. Und er kam und sagte, hier gibt es eine Selbsthilfegruppe. Selbsthilfegruppe brauche ich nicht, gehe ich nicht hin. Und dann wusste er aber tatsächlich irgendwann auch nicht mehr, wie er mit mir umgehen soll. Ich war nur am Weinen, ich war kaum ansprechbar, mir war alles egal. Stell mir was zu essen hin oder lass bleiben, interessiert mich nicht. Und dann hat er mich an diesem Freitag, ich würde sagen, es war so 2,5 Wochen nach der Geburt von Felix, hat er mich in die Selbsthilfegruppe geschleppt. Und das erzähle ich heute auch immer so, weil ich da auf Teufel komm raus nicht hin wollte. Und zwar das Beste, was er jemals für mich in der Situation getan hat. Und ja, deswegen sage ich als Sternenkindermama, eine Selbsthilfegruppe oder Gruppengespräche ist das Beste, was einem passieren kann. Und ich war ein absoluter Selbsthilfegruppengegner vorher. Ich dachte, das sind die, die nachts ums Feuer tanzen und den Mond anheulen und so. Also.
Kurze Zwischenfrage. Ich meine, da werden wir jetzt denn erst in der nächsten Folge drauf kommen, aber ist das die besagte Gruppe,
Ja.
auf die wir später noch oder in der nächsten Folge zu sprechen kommen?
Genau,
Okay.
genau.
Dann lasst euch schon mal gesagt sein, da gibt es denn, ich sage mal in Anführungsstrichen, sehr wilde Geschichte zu.
Ja.
Geschichten, ich sage immer, die das Leben schreibt.
Ja.
Okay, das heißt also von dem emotionalen Stein, der er zu Anfang war, ist er eigentlich dein Rettungsanker gewesen, weil er dich dahin geschleppt hat? Und hat er denn bei der Lea, war sein Umgang da schon ein anderer? Also hatte er schon aus dieser Zeit mit Felix denn, ich sag mal, seine Schlüsse gezogen und gelernt, oder war
Ja,
das zu dich zusammen?
nee, er hatte schon gelernt und trotzdem gab es bei jedem Kind, ich sag mal, einen Zusammenbruch, jeweils nach der Geburt. Und danach war er wieder der Organisator, der alles regelt, der macht. Und dann gab es noch einen Zusammenbruch bei der Sammelbestattung und da hat es ihn aber richtig zerrissen, ja.
Bei der
Und
zweiten.
bei der Sammelbestattung. Also er hat bei Felix einmal geweint, bei Lea einmal geweint und dann noch in der Sammelbestattung oder im Gottesdienst vor der Sammelbestattung, da ist er komplett zusammengebrochen. Und da kam, glaube ich, alles raus. Ich glaube, er hat wirklich alles so runtergeschluckt und hat gedacht, ich muss jetzt stark sein, ich muss für die Andrea als Leuchtturm hier feststehen. Anstatt, also mir hätte es tatsächlich mehr geholfen, ne, dass er mal sich hinsetzt und von selber das Gespräch sucht und nicht immer wartet, dass ich anfange, beziehungsweise hofft, dass ich eben nicht anfange. Ja. Genau. Ich glaube, für ihn war die Selbsthilfegruppe so ein Anker, selber ein Anker, weil er einfach auch sehen wollte, wie machen es denn auch andere? Und ich habe gedacht, es gibt keine anderen. Ich bin die einzige Frau auf Gottes weiter Welt, der das passiert ist. Die
Ja.
auch zu blöd ist, ein Kind auszutragen, die es einfach
Das
nicht
liegt ja aber auch
hinbekommt.
an der Thematik an sich, weil es dieses Tabuthema ist. Genau, da kommen wir auf den Kern auch dieses Projekts halt, ne? So dieses, ich habe es ja in den Folgen davor auch schon mal benannt, du gehst ja echt in so ein Rabbit Hole rein, wo du dir denkst, Alter, das hört gar nicht auf. Hier geht noch ein Gang nach links, hier geht noch ein Gang nach rechts. Ich sehe noch kein Licht am Ende des Tunnels. Was kommt noch? Also es ist ja komplett wild. Also das ist ja irre. Und ich habe ja jetzt auch erst den Sequon gelernt und auch festgestellt, wenn du dieses Thema anbringst, dass jeder mindestens im erweiterten Bekanntenkreis jemanden hat, dem es passiert ist. Also letztens stand ich tatsächlich auf Baustelle mit einem Kollegen und dann haben wir irgendwie geredet, weil er muss demnächst in die Heimatstadt meiner Eltern, wo auch meine Großeltern noch wohnen, wo ich halt mein halbes Leben verbracht habe als Kind in den Ferien und so und dann gefachsimpelt und ich sage, ja, und wenn es da Arbeit gäbe bei Stralsund, halt MacPom, ne, würde ich da halt auch hinziehen, aber da gibt es halt keine Arbeit, beziehungsweise nicht mit der Bezahlung und so weiter und so fort. Und er dann erzählt, ja, und sie wollten ja auch mal zurückziehen. Und dann kam der Schicksalsschlag und dann war bei mir schon so Schicksalsschlag, Moment, Alarmglocke. Und dann sagt er so, ja, im 6. Monat. Und dann sage ich, ja, ich habe dann so ein bisschen, ja, perplex reagiert, aber ich habe halt gesagt, ja, fühle ich, gib mir auch so 8. Monat. Und dann hast du richtig so gemerkt, wie sich unsere Blicke so trafen und so, okay, wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich so mit einem Kollegen spreche und plötzlich so, bam. Und das ist es halt so, also, ja, wir werden da ja auch noch wahrscheinlich tiefer drauf eingehen, wenn wir dann auf deinen Weg auch zu sprechen kommen in der nächsten Folge. Und ja, auch diese besondere Selbsthilfegruppe noch mal ein bisschen weiter beleuchten. Was mich noch interessieren würde, die Namen Felix und Lea, ist einfach eine Frage, die ich gerne stelle, weil bei uns war es halt auch ein Thema. Sind das die von euch ersuchten Namen, die es auch geworden wären im Rahmen einer Geburt, einer natürlichen, lebenden Geburt oder wie auch immer das sonst nennen mag? Also waren das schon Namen, die ihr euch zu dem Zeitpunkt überlegt hattet für die Kinder und die ihr dann beibehalten habt? Okay. Weil bei
Also
uns
es
war es halt
war.
so, also wir hatten damals, habe ich mit dem Julian auch besprochen gehabt, wir hatten damals einen Namen und den haben wir dann nicht genommen, weil wir irgendwie so diesen ja, perfiden Gedanken ein Stück weit hatten. So, wir möchten jetzt diesen schönen Namen, den wir im Kopf haben, nicht mit unserem toten Kind mit begraben. Und haben uns dann, ja, einen neuen Namen überlegt, klingt jetzt komisch, aber wir hatten dann so eine Eingebung bei, das haben wir auch geschildert in der Folge.
Ja, sehr
Und
schön.
waren dann damit auch sehr happy. Jetzt ist es tatsächlich so, dass wir manchmal, das klingt auch komisch, traurig sind, dass uns dieser schöne Name da eingefallen ist, weil den anderen würden wir tatsächlich heute gar nicht mehr nehmen, aufgrund verschiedenster Ereignisse, die seitdem noch passiert sind. Aber wie gesagt, ich finde das auch mal sehr spannend, so wenn einfach der Name, der vorher schon ausgesucht war, einfach mitgetragen wird.
Mein Mann hat sich von Anfang an eine Lea gewünscht. Und ich habe von Anfang an zu ihm gesagt, das wird ein Leopold.
Ah, oh.
So, dann war der Arbeitsname Leopold. Also er hat immer darauf bestanden, nee, das ist eine Lea. Und ich habe gesagt, ich fühle es, es ist ein Leopold. Ja, schon ab dem Schwangerschaftstest. Dann war es irgendwann Lea Leopold. Und dann war es irgendwann Leopold. Und dann sagte meine Mutter, ihr wollt doch den Bub jetzt nicht wirklich Leopold nennen. Und wir hatten den jetzt so oft gesagt, ich dachte noch, ja Gott, also so hässlich ist der nicht, ja. Und sagte die Mama, nein, der wird dann Poldi gerufen und das, nein, das ist nicht schön. Und dann ging es los. Ich finde es nämlich für Jungs wirklich schwierig. Und dann haben wir überlegt, so Familiennamen, ja. Und dann sind wir unsere Großeltern und Urgroßeltern durchgegangen. Und dann kam, mein Urgroßvater war ein Felix und er hatte einen Sohn Felix, der im Krieg, im Zweiten Weltkrieg verschollen ist. Und ich fand irgendwie den Gedanken, diesen Familiennamen weiterzuführen, fand ich eigentlich ganz schön und davon ganz ab. Es hat sich nachher auch ein Kreis geschlossen. Felix heißt der Glückliche.
Ja.
Und das ist das, was ich mir für meinen Sohn gewünscht habe, dass er in den 21 Wochen doch trotz allem irgendwie glücklich war in meinem Bauch.
Das war bestimmt, da bin ich mir sicher.
Genau. Und bei Lea, da war dann, ne, da war man mit einem Mädchen schwanger und ich habe ihm auch gesagt, jetzt ist es eine Lea. Und bei ihr denke ich heute, Lea heißt die Löwenstarke, dass sie überhaupt 19 Wochen geschafft hat. Sie war ganz klein und zierlich, sie war schon im Wachstum ein bisschen zurück, weil sie eben so schlecht versorgt wurde. Und ich denke, die Löwenstarke, sie hat ganz oft gestrampelt, ganz viel gestrampelt, hat ganz viel bemerkbar gemacht. Und ja, bei ihr denke ich einfach, ja, sie war die Löwenstarke, hat auch gut gepasst. Genau.
Ja, ist doch schön, wenn so die Namen, die man sich vorher irgendwie überlegt hat, dann auch noch trotzdem zu der Situation passen und angemessen sind. Es klingt so blöd, aber ich glaube, schöner kann es denn nicht laufen in dem Moment. Genau. Das ist so, ja, wir sind dann wieder bei traurig schön und bei ja, Glück im Unglück, wenn man so will, vom Sinnspruch her. Ja, also ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Überblick über deine Geschichte bekommen. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, haben wir da auch eine ganz gute Vorarbeit geleistet. Ich weiß jetzt ja schon aus unseren Vorgesprächen, dass wir noch ein, zwei, drei ganz spannende Themen vor uns haben, für die wir auch den Grundstein schon gelegt haben. Wir haben ja schon von dieser einen bestimmten Selbsthilfegruppe gesprochen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben die Zuhörer erstmal einen schönen Wrap-up, einen schönen Bogen. Wir wissen jetzt über deine Kinder Bescheid, vor allem über deine beiden Sternkinder. Und ich glaube, wir werden auch in der nächsten Folge noch darauf zurückkommen, wenn wir über diese weiteren Themen reden, weil irgendwo würde ich sagen, haben sie dir deinen Weg gepflastert, den du da auch beschritten hast oder beschreitest jetzt. Insofern würde ich sagen, beschließen wir es für diese Folge mit deiner Geschichte. Ich danke dir vielmals für diese intensiven, intimen Einblicke. Ich habe auch im Gespräch bei uns beiden jetzt gerade gemerkt, dass du das auch zwischendurch nochmal so ein bisschen wieder intensiver, glaube ich, auch durchlebt hast. Da waren so ein, zwei Atempausen dabei, die habe ich schon wahrgenommen. Insofern vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für das Vertrauen. Vielen Dank, dass du dich hier so geöffnet hast, auch den Zuhörern gegenüber.
Ich möchte mich auch bedanken und Hannes, ich möchte mich auch für euer Projekt bedanken, für euren Podcast. Dankeschön.
Sehr gerne, danke für die lieben Worte. Wie gesagt, es ist für mich auch ein Energiespender, dieses Projekt. Es ist für mich wie Therapie. Ich durchlebe auch ganz viele Gefühle, die ich zuletzt vor 2 Jahren durchlebt habe, wieder und setze mich mit denen auseinander. Ja, wenn ihr zu dem, was ihr jetzt gehört habt in den vergangenen knapp 50 Minuten, Fragen oder Anregungen oder Feedback habt, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Der Account ist in den Shownotes verlinkt. Das ist sternwege.live. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an hallo@sternwege-live.de und ihr seid herzlich eingeladen, das Projekt finanziell zu unterstützen, wenn ihr mögt. Da gibt es einen Buy Me a Coffee Link unten in den Shownotes. Da habt ihr die Chance, das Ganze einmalig zu supporten oder monatlich wiederkehrend. Das dient einfach dazu, um die laufenden Kosten zu decken, denn ja, so ein Podcast sieht immer einfach aus, aber tatsächlich stecken da so ein paar Software-Tools da, die in der heutigen Zeit alle Abo-Gebühren mit sich bringen. Es ist ja nicht mehr so, dass du irgendwas einmalig kaufst und dann bist du rundum versorgt. Ja, und wenn ihr finanziell nicht die Möglichkeit habt oder das nicht wollt, dann könnt ihr einfach ganz, ganz viel tun, indem ihr das Ganze hier teilt, möglichst viele Leute davon wissen lasst, die das auch hören sollten, weil ihr wisst ja, ich kenne jemanden, der einen kennt, der ist ein Dackel in seiner Krankenakte, ne? Genau, das war, wenn man so will, Teil 1 mit Andrea, aber es ist jetzt kein richtiger Teil 1, sondern es ist einfach Andreas Geschichte Und das finde ich auch ganz wertvoll, dass wir auch andere Geschichten beleuchten, um einen weiten Überblick zu schaffen. Weil wir stellen ja fest, der Umgang ist einfach sehr, sehr verschieden. Und wir werden dazu auch noch in der nächsten Folge kommen, bei den nächsten Themen, dass du aus der Westentasche weißt, wie verschieden der Umgang sein kann.
Ja.
Denn du bist nämlich auch nach wie vor sehr, sehr tätig in dem Bereich. Deswegen bedanke ich mich, dass ihr heute dabei wart. Freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Die nächste Folge, wisst ihr, kommt in einer Woche. Das bleibt nicht aus. Und jetzt erstmal eine schöne Woche. Passt auf euch auf. Denkt immer dran, ihr seid nicht alleine. Wenn ihr Ängste, Sorgen, Nöte habt, schreibt mir immer gerne. Und alles, was ihr aus dem Kopf habt, hilft euch. Und bei mir könnt ihr das gerne, ich sag mal, abladen. Ich freue mich darüber. Ich tausche mich gerne mit euch aus. Und in diesem Sinne wünsche ich euch was. Macht's gut. Und das letzte Wort gebührt der Gästin.
Macht's gut, ihr Lieben. Gebt gut auf euch Acht, gell? Ciao.
So, das war's für heute bei Sternenwege. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest und die nächste Folge erscheint auch schon am Montag in einer Woche. Also bleib gespannt. Wenn du gerade Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe anzunehmen. Die Deutsche Depressionshilfe reichst du anonym unter der 0800 33 44 533. Und wenn du Wünsche, Tipps oder Fragen hast, schreib mir gerne auf Instagram. Das Profil findest du unten in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald und denk daran, du bist nicht allein auf deinem Weg.